Ja, es ist wieder soweit. Ein neues Kirchenjahr. Anita hat von dem vergangenen Jahr gebetet vorhin. Das hat damit zu tun, dass es wieder jetzt eigentlich das kirchliche Silvester rum ist und wir jetzt eigentlich kirchliches Neujahr haben, oder wie man das sagen würde. Wir haben ein neues Jahr. Wir haben den ersten Advent. Und alle Jahre wieder ist das so. Und ja, so ein Lied wie dieses hörten wir dann immer wieder auf Weihnachtsmärkten, Adventsfeiern, am Arbeitsplatz, in den Vereinen, wo wir vielleicht aktiv sind, oder wir singen es auch in unseren frommen Kreisen alle Jahre wieder. Und Erinnerungen werden wach und diese Erinnerungen prägen dann unsere Gegenwart. Ich fand das zum Beispiel spannend, dass wir das erste Lied gesungen haben und man erwartet ein Lied, das man kennt. Die Melodie ist gleich, aber der Text war anders. Und irgendwie merkt man dann plötzlich, ja, da ist was anderes. Also Erinnerungen, die prägen unsere Gegenwart, aber eben, das ist ja nicht nur schlimm, das ist ja auch positiv. Und deswegen dürfen wir uns trotzdem daran erinnern, was Christus für uns getan hat. Und deswegen wollen wir ihn loben und preisen. Und so wie wir es ja all die Jahre tun, gibt es wahrscheinlich auch bei den meisten von uns zu Hause vielleicht einen Adventskranz, wo wir uns jedes Jahr neu daran erinnern, dass Christus das Licht in diese dunkle Welt hineingekommen ist. Ein Zeichen dafür, Christus das Licht in unserer dunklen Welt. Und das ist auch das Zeichen bei Zacharias, das ihn mit Lob erfüllt. Und aus diesem Grund steht dieser Text auch ganz bewusst am Anfang des Kirchenjahres, ein Lob für Gott. Nachzulesen in Lukas 1, Verse 67 bis 80, ich lese sie uns mal vor, aus der neuen Genfer Übersetzung. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihn unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt. Jetzt geht's mit Johannes weiter. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Johannes wuchs heran, wurde stark im Geist, erlebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Ja, Anita hat schon gesagt, es ist kein so leichter Text. Ich finde, es ist leichter, auch aus dieser Übersetzung das zu verstehen, deshalb habe ich die auch gewählt. Aber wie fremd klingen uns hier die Worte von Zacharias? Und das, wo wir doch bitte heute am ersten Advent eingestimmt werden wollen auf die Adventszeit. Was soll man da mit so einem merkwürdigen Lobgesang anfangen? Was hat denn hier Zacharias für einen langatmigen Rückblick in die Geschichte seines Volkes, des Volkes Israel? Was waren da seine Erfahrungen? Was waren da seine Hoffnungen? Aber ist das ausschließlich ein Rückblick in die Vergangenheit? Oder spricht der Text eben auch noch in unsere heutige Situation hinein? Das wollen wir uns natürlich heute anschauen. Und dazu habe ich drei Gedanken. Und wir sehen heute ein Licht auf dem Adventskranz und hier und überall. Der erste Gedanke: das Licht scheint in der Dunkelheit. Das Licht hier, das im Leben des Zacharias aufscheint und das ihn zum Loben bringt, ist die Geburt seines Sohnes Johannes, der später den Beinamen der Täufer bekommt. Johannes bedeutet übrigens, Gott ist gnädig und beschreibt eigentlich durch ihn schon jetzt, was Gott vorhat oder schon damals, was Gott vorhat. Diese Geburt erfüllt Zacharias mit so viel Freude, so tiefer Freude, dass er mit einem Lobgesang sich Luft machen muss. Aber die Geburt allein ist es nicht, die Zacharias zur Freude treibt. Bei Zacharias ist es mehr als die Vaterfreude, wie sie für Millionen von Väter, auch Mütter, bei der Geburt der Kinder natürlich erleben. Dazu müssen wir auch einen Schritt zurückgehen und einen Blick auf Zacharias werfen, warum er gerade in dieser Situation Gott lobt. Viele von euch kennen vielleicht die Zacharias-Geschichte. Ich möchte sie kurz wiederholen. Er war ein frommer Priester. Er hatte an einem Tag Dienst im Tempel und er wurde besucht vom Engel des Herrn. Und dieser kündigte ihm einen Sohn an und sagte ihm auch noch, der soll Johannes heißen. Und weil er den Worten von dem Engel Gabriel war, das nicht glaubte, konnte dieser Priester plötzlich nicht mehr sprechen. Das ist für einen Priester eine ziemlich unangenehme Situation. Dort war das so. Er soll verstummen bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich das Versprechen dieses Engels an Zacharias wieder einlösen wird, wenn er das einlösen wird. Erfahrungsgemäß 9 Monate. Und das war sicher keine leichte Zeit für Zacharias. Nichts zu sagen, geprägt von Freude und Sorge. Wie das mit dem Nichts sagen ist, da könnte er dann mal auf den Andi zugehen, Körbecher. Der durfte ja 14 Tage nicht sprechen. Mal schauen, wie er das erlebt hat. Bei ihm war es ein bisschen länger und er konnte nicht sprechen. Und dann kam der Moment der Geburt und kurz darauf der Moment der Beschneidung, wo eben auch den Babys damals die Namen gegeben wurden. Und erfahrungsgemäß hat man den Babys die Namen der Väter gegeben. Aber Elisabeth, die Frau von Zacharias, sagte, er soll Johannes heißen. Die Menschen drumherum, die waren alle verunsichert und fragten dann Zacharias und der hat eine Tafel genommen und hat draufgeschrieben, er heißt Johannes. Finde ich eine spannende Formulierung. Er sagt nicht, er soll heißen, sondern das steht schon lange fest seit dem Zeitpunkt. Er heißt Johannes, klar, von Anfang an. Und weil er da Gott folgte, konnte er plötzlich wieder sprechen. Sein Mund wurde geöffnet und was macht er? Er lobt Gott. Und ich habe gefragt, Heiko, was hättest du denn gemacht in der Situation? Hätte ich auch Gott gelobt, nachdem ich 9 Monate nicht reden darf? Oder ein paar Monate weniger, weiß nicht. Wäre ich dankbar gewesen, dass ich wieder sprechen kann? Hätte ich vielleicht gemeckert oder Gott vielleicht sogar angeklagt? Ich weiß es nicht. Zacharias hat Gott mit einem merkwürdigen Lobgesang gelobt. Aus dem Verstummten wird plötzlich ein Prophet. Was für eine Wendung. Ja, und Zacharias, er hat sein privates Glück als Vater in den weiten Horizont des Handelns Gottes an seinem Volk gestellt. Denn er wurde mit der Geburt von Johannes, es wurde deutlich, dass Gott etwas Neues beginnen lässt. Dass Johannes ein Teil von diesem Neuen sein wird. Aber warum musste denn etwas Neues kommen? Ich habe gesagt, es ist ein Licht in der Dunkelheit. Warum war es denn so dunkel? Ja, Israel war zu der Zeit besetzt. Die Römer führten dort ein hartes Regiment. Sie waren die Besatzer. Sie beuteten das Land wirtschaftlich aus. Alle wirtschaftlichen Erzeugnisse mussten nach Rom. Schon die Kinder, die mussten mitarbeiten auf den Feldern. Und die einheimischen Händler mussten hohe Steuern zahlen. Und wie das mit den Zöllnern war, habe ich euch vor einer Predigt, noch nicht so lange her, mal erzählt. Am Ende gewann immer Rom. Rom hat dieses Land ausgebeutet. Und wehe, da wagt es jemand aufzustehen, gegen Rom zu wettern oder einen Aufstand anzuzetteln. Ja, das Kreuz war nicht Jesus vorbehalten. Das war eine gängige Methode damals, Menschen zu foltern und zu töten. Das war Rom. Und jetzt kommt in diese Dunkelheit die Geburt des Johannes. Gott ist gnädig, heißt sein Name. Es braucht zwar noch 30 Jahre, bis er dann anfängt, öffentlich zu wirken. Vielleicht hat man damals in Israel gesagt, traue keinem unter 30. Auch Jesus musste erst so alt werden. Und dann hat er angefangen, ja, seinen Dienst zu tun. Aber mit seiner Geburt, da begann schon der Umschwung. Mit der Geburt fing ein kleines Licht an zu leuchten, mitten in die Finsternis hinein. Und der zweite Gedanke von heute, das Licht scheint für Israel. Wenn wir den Text heute genauer anschauen, und das ist das, was es auch schwierig macht, vor allem auch, wenn man die Luther-Übersetzung hat, dann merkt man, da sind ganz viele Begriffe, die etwas zu tun haben mit dem Alten Testament. Und da heißt es Gott, das Gott Israels, sein Volk. Eine Stelle heißt es Horn des Heils, das steht für, er ist ein starker Retter. Es heißt Haus Davids, heilige Propheten, Feinde des Gottesvolkes, Väter, heiliger Bund und Abraham und vieles mehr. Das sind alles Begriffe, wie wir sie heute nicht mehr so ganz in unserem Sprachgebrauch benutzen. Und wenn man dann diesen Text sieht, muss man zuerst einmal überlegen, in was für eine Zeit, in was für eine Situation ist der denn hineingeschrieben worden? Und dazu empfiehlt es sich eben tatsächlich auch immer mal wieder, Übersetzungen miteinander zu vergleichen. Ich bin zwar auch jemand, ich habe meine Lutherbibel gern. Ich lese am liebsten aus der Lutherbibel. Ich habe aber auch noch die neue Genfer Übersetzung, die ich total toll finde. Und da vergleiche ich dann auch hin und wieder. Und dann merken wir plötzlich, der Luthertext ist in der Vergangenheit geschrieben. Dieses ganze erste Teil ist alles in der Vergangenheit. Und die neue Genfer Übersetzung, die schreibt über diesen Lobgesang als in einer Zukunftsaussicht, in einer Zukunftsform. Eine Zukunftsschau. Ich habe dann überlegt, was ist jetzt richtig? Und es ist so, die Verse 68 bis 75, die blicken zurück auf Ereignisse in der Geschichte von Israel. Und ab Vers 76 bezieht sich der Text auf Johannes. Da gibt es so einen kleinen Umbruch in unserem Text. Aber wenn man sich den Text genau anschaut, ist der Lobpreis des Zacharias nicht die Antwort auf die Geburt seines Sohnes, sondern sie ist Antwort auf das Kommen des Retters für Israel. Und die dadurch angekündigte Erlösung. Und weil Jesus zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht geboren war, ist der erste Teil genauso prophetisch zu verstehen wie auch der zweite Teil. Der Blick zurück ist der Blick auf das, was einmal kommen wird. Und jetzt heißt es, scheint ein Licht hier für Israel. Und Zacharias erkennt als einer der Ersten und nach 9 Monaten Schweigen sagte, erfüllt vom Heiligen Geist, und jetzt ist es die Luther-Übersetzung, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen, hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Hause seines Dieners Davids hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Ja, Zacharias, er sieht schon jetzt Licht am Ende des Tunnels. Und schon wird deutlich, hier ist die Rede vom zukünftigen Retter, der aus Davids Geschlecht hervorgehen wird. Das war wichtig, es war nämlich angekündigt so. Der Retter kommt aus Davids Geschlecht und Luther übersetzt hier mit, er ist ein starker Horn, ein starker Retter. Horn ist hebräisch und das bedeutet, er bekommt die Gewalt, er bekommt die Herrschaft. Das wird beschrieben mit sogar militärischer Stärke und Macht. Und es beschreibt hier schon in diesem kurzen Wort die Befreiung und die Errettung seines Volkes. Also Jesus, der wird nicht einfach nur ein Prophet, ein wandernder Prophet oder ein herumreisender Rabbi, sondern er wird kommen mit Macht, mit Herrlichkeit. Und Johannes wird ihm den Weg weisen. Er wird den Retter ankündigen und Israel zu Gott zurückrufen. Er wird auftreten und das Volk zur Erkenntnis führen, dass es durch Vergebung der Sünden gerettet wird. Und gleichzeitig erinnert der Lobgesang des Zacharias auch an den Bund Gottes mit Mose und auch mit Abraham. Denn das Volk Israel, das gehört ja in diese Linie hinein. Und dem Abraham wurde gesagt, in dem 1. Mose 12, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja, es scheint hier ein Licht für Israel, das Licht der baldigen Errettung, mitten im Dunkel, mitten in der Unterdrückung, in der Finsternis, in der Gottesferne. Aber in diesem Text heißt es auch, dass Christus für alle Geschlechter der Erde kommt. Und das bringt mich zum letzten Gedanken. Das Licht scheint auch für uns. Das Licht scheint für uns. Ja, auch uns ist dieser Text, dieser Lobgesang des Zacharias geschrieben. Denn nicht nur Israel ist der Empfänger dieses Lobgesangs, sondern alle, heißt es, die in der Finsternis leben und im Schatten des Todes. Und das schließt uns mit ein. Finsternis ist ein alttestamentliches Bild für eine ganz verzweifelte Situation. Aber das Licht des Messias heißt es, das rettet aus der Finsternis. Hier weitet sich der Blick und es wird betont, dass allen Völkern die Gnade Gottes zuteil wird, wenn sie sich darauf einlassen. Alle Menschen, die sich darauf einlassen, wird Gnade Gottes zuteil. Und gerade Lukas, der uns diesen Lobgesang berichtet in seinem Evangelium, der zieht diesen Gedanken, dass das Volk für alle gekommen ist, bis hinein in die Apostelgeschichte, die ja auch er geschrieben hat. Und wer dieses Licht ist, von dem hier beschrieben wird, das können wir schon nachlesen im 4. Mose 24. Da heißt es, und da musste ich eben auch an Anita denken, dass sie uns berichtet hat von den Weisen und den Königen aus dem Morgenland. Da heißt es, ich sehe einen, noch ist er nicht da, ganz fern erblicke ich ihn. Er kommt bestimmt. Ein Stern geht auf im Volk der Jakobssöhne, ein König steigt empor in Israel. Das ist eine Ankündigung für Jesus. Das ist nicht die Ankündigung, dass da in Bethlehem einmal ein Stern stehen wird. Nein, es geht um den Stern im Stall. Es geht um das Licht im Stall, nämlich um Jesus Christus, der gekommen ist, um die Menschen zu erretten. Hier ist die Rede vom Messias. Hier ist die Rede vom Kind im Stall, auf das wir ja auch gerade in der Adventszeit warten. Ja, an Weihnachten kam unser Retter in die Welt, damit wir leben können. In der Adventszeit gehen wir auf dieses Ereignis zu. Jeden Sonntag kommt ein Licht hinzu, denn das Licht von Jesus, das scheint auch für uns. Ja, Jesus ist in diese dunkle Welt hineingekommen, damit die Menschen den Weg zu Gott erkennen können. Damit wir erkennen, dass nicht nur die Welt im Dunkeln liegt, sondern auch unser Leben, wenn wir Christus nicht kennen. Und dann haben wir die Chance, den anzunehmen, der von sich sagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Johannes 8, Vers 12. Wenn wir ihn kennen und ihm unsere Finsternis gegeben haben, dann heißt es, dann tappen wir nicht mehr im Dunkeln. Dann sind wir im Licht. Und so wie Johannes später den Menschen die Vergebung der Schuld und Sünde zuspricht und letztlich auch die Dunkelheit verbannt aus dem Leben oder einen Großteil davon, So können auch wir uns gegenseitig die Vergebung zusprechen, wenn wir uns ja und gegenseitig unsere Sünden auch bekennen. Wenn Menschen einen Neuanfang mit Christus wagen, dann können wir jemandem die Vergebung zusprechen. So wirkt Christus auch heute noch. Und wenn wir gleich das Abendmahl zu uns nehmen, dann denken wir ja auch immer ganz bewusst daran. Denn gerade vorm Abendmahl haben wir ja auch immer die Möglichkeit, Buße zu tun, umzukehren. Abzugeben, was uns von ihm trennt. Ja, der Schatten des Todes, der über unsere Welt und über unser eigenes Leben liegt, wird dann überstrahlt. Wird überstrahlt vom Licht des Lebens, das mit Jesus in unsere Welt gekommen ist. Ein Licht geht auf über uns. Und das ist doch ein guter Grund, mit Zacharias zusammen dieses Lob zu singen. Ein Lied für Gottes Weg mit Israel, aber auch ein Weg Gottes mit unserer Vergangenheit. Ein Weg Gottes mit unserer Zukunft, ein Lied für die Vergebung, die uns zuteil wird, ein Lied für das ewige Leben, das er uns schenken will, den Frieden, den er uns schenken will. Und so warten wir letztlich mit Zacharias darauf, dass er uns, und so heißt es in unserem Text, besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen im Finsternis und Schatten des Todes. Und damit stoßen wir auf eine noch tiefere Bedeutung von Advent. Advent heißt ja auch auf Deutsch Ankunft. Für die Kinder ist natürlich Advent und Warten auf Weihnachten, das Warten aufs Christkind, ganz wichtig. Aber für uns Großen ist Advent Warten auf die Ankunft unseres Gottes, der Heil und Leben mit sich bringt. Doch die Hoffnung auf Frieden und Freiheit unserer Welt steht auch noch aus. Jesus war zwar in dieser Welt, aber er ist wieder gegangen und er wird wiederkommen. Und deshalb steht die Adventszeit im Kirchenjahr auch ganz am Anfang. Und die Adventszeit steht immer auch für das Warten auf die Wiederkunft unseres Herrn, die noch aussteht. Dann, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt, wenn das Licht allen scheinen wird. Und die Menschen werden dann erkennen, ob sie auf der richtigen Seite sind oder auf der falschen. Dann wird er sein Reich des Friedens aufbauen. Erst dann hat sich die Hoffnung dieses Lobgesangs von Zacharias erfüllt. Und dieses Kommen des Herrn dürfen wir entgegengehen in einer tätigen und täglichen Erwartung. Denn in Jesus kommt unser Licht in unsere Welt. Amen.